möchte euch auch von meiner Seite herzlich begrüßen zu den diesjährigen Jugendbibeltagen. Und wir haben ein schönes und ein wichtiges Motto. Und was er macht, das gerät wohl. Prinzipien für ein erfülltes Leben. Wer von euch weiß, wo steht dieser Satz? Und was er macht, das gerät wohl. Sehr gut, so schnell muss es auch kommen. Sehr gut. Psalm 1, da heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Dann heißt es weiter: Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Wir haben, ihr habt vielleicht aufmerksam mitgelesen oder auch zugehört, habt gemerkt, dass sowohl am Anfang als auch am Ende dieses Psalms das Wort Weg steht. Und was macht ein gelungenes Leben aus? Wir sprechen ja hier von einem Ziel, nämlich ein gelungenes Leben zu leben. Und es ist im Natürlichen schon so, wenn man ein Ziel erreichen will, dann muss man sich auf den Weg machen. Deswegen beschäftigen wir uns heute in der ersten Stunde mit dem Weg, weil der ungemein wichtig ist, um ein Ziel zu erreichen. Ihr habt heute, bestimmt kennen es viele ja auswendig, den Weg zu uns, aber der eine oder andere hat vielleicht auch sein Navi aktiviert und dann seid ihr diesem Navi gefolgt und habt das Ziel aufgesucht. Warum? Weil ihr auch entsprechend den Weg, den euch dieses Navi gewiesen hat oder euer Gedächtnis, seid ihr gefolgt. Und so ist auch wichtig, dass wir uns heute mit dem Weg beschäftigen, der eben zu diesem Ziel führt, dass unser Leben ein erfolgreiches Leben wird. Und in der Bibel steht übrigens ganz oft was über den Weg. Die eine oder andere Bibelstelle werde ich heute mit uns teilen. Und dann kennt ihr sicherlich auch, und es ist das Thema für heute, der breite und der schmale Weg. Wer weiß von euch, wo in der Bibel was über den breiten und schmalen Weg steht? In der Bergpredigt, danke schön. Wo? Wo steht die Bergpredigt? Ja, Matthäus 5 bis 7, und das steht jetzt im 7. Kapitel. Hier steht ab Vers 13, Matthäus 7, ab Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt, und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden. Also es sind wenige, sagt das Wort. Zum breiten und zum schmalen Weg gibt es ein Bild, das ihr schon vorher vorne gesehen habt oder auch hier seht. Wer kennt dieses Bild? Ihr seht es nicht zum ersten Mal, ich denke die meisten. Weiß jemand, von wem dieses Bild stammt und wann es entstanden ist? Das ist von Charlotte, oder Lotte nannte man sie auch, Reilen, geborene Mohl. Das war die Tochter eines Pfarrers und Frau eines Fabrikanten aus Stuttgart. Sie hat dieses Bild 1967 entworfen. Und ihr seht auf diesem Bild eben den breiten und den schmalen Weg. Das ist für die, die ein bisschen weiter sind, vielleicht nicht so detailliert zu sehen, aber ihr seht hier schön dargestellt ein breiter Eingang, genauso wie Jesus es sagt. Die Pforte ist weit und der Weg ist breit. Da ist viel Platz, da kann man nebeneinander laufen. Das ist also richtig viel Action unterwegs, kann man sagen. Und hier sehen wir einen schmalen Eingang und entsprechend auch ein schmaler Weg, den man von hinten gar nicht mehr sieht, wenn man hier hochgeht. Und er hat auch eben ein Ziel, und auch der breite Weg hat ein Ziel, genauso wie Jesus es sagt. Finde ich eine sehr schöne Darstellung, ist in vielen Sprachen übersetzt worden, mit Bibelstellen versehen. finde ich eine sehr schöne Darstellung. Wir wollen uns mit 5 Punkten heute beschäftigen. Einmal denken wir zusammen nach über den breiten Weg, über den schmalen Weg und dann auch, wie man den schmalen Weg findet. Sehr wichtig, weil Jesus sagt, es sind wenige, die ihn finden und wir wollen an der Stelle unter den wenigen sein. Und dann möchte ich auch im vorletzten Punkt mit uns darüber sprechen, welchen Gefahren begegnen wir auf dem schmalen Weg. Und dann auch der letzte Punkt auf dem schmalen Weg bleiben. Der breite Weg. Warum nennt Jesus ihn einen breiten Weg? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ja, weil zum einen sagt Jesus, das ist, finde ich, auch die erste Antwort, weil Jesus es selber sagt, viele gehen auf diesem Weg. Und wo viele sind, da braucht man viel Platz. Richtig. Warum noch? Warum nennt Jesus diesen Weg noch den breiten Weg? Ja, danke, sehr gut. Es gibt keine Regeln, sagt Johannes. Man kann machen, was man will. Warum noch? Er ist ganz leicht zu finden und zu betreten. Und das ist ja so, einen breiten Weg entdeckt man viel schneller, viel eher als einen schmalen Pfad. An einem schmalen Pfad kann man ganz oft vorbeifahren, den gar nicht bemerken, aber den breiten Weg, da wo viele lang gehen, lang fahren, ist ganz easy, ganz einfach zu entdecken. Menschen geraten auf ihn automatisch, kann man sagen. Also es braucht keine Anstrengung. Menschen, die aus ganz verschiedenen Kreisen, Kulturen, Familien, Ländern kommen, die kommen auf diesen breiten Weg, man kann sagen, ein Stück weit wie von selbst. Deswegen der breite Weg. Und er besteht aus vielen einzelnen Wegen. Wir werden ein paar Wege nachher anschauen. Besteht aus vielen einzelnen Wegen. Es ist auch ein Weg von unbegrenzten Möglichkeiten. Ich werde hier und da noch zu Beispielen kommen. Es gibt hier wirklich, man kann im Prinzip alles ausprobieren. Du hast alle Möglichkeiten. Bei uns in Baden-Württemberg war 2014, denke ich, war es ganz groß in den Medien und in der Diskussion und Demonstration das Thema des Bildungsplans. Und da gab es den Begriff der sexuellen Vielfalt. Wozu es auf eine Art machen? Es geht doch ganz verschiedenartig. Das ist nur ein Beispiel, wo man sagt, es gibt ja unbegrenzte Möglichkeiten. Dann habe ich in Anführungsstriche auch genannt Meinungs- und Entscheidungsfreiheit. Jetzt möchte ich hier richtig verstanden werden. Meinungs- und Entscheidungsfreiheit ist ja was Gutes. Ein gutes Bürgerrecht, was wir hier in Deutschland haben, was manche Menschen in einigen oder in vielen Ländern der Welt nicht haben, wo sie das sagen dürfen und sagen können, ohne am nächsten Tag im Gefängnis zu sein, das ist etwas Gutes. Aber was ich hier meine, Meinungs- und Entscheidungsfreiheit, ist eben zu meinen, sich ein Bild zu machen und das nicht nur zu denken, sondern zu äußern, was Gott und die Herkunft des Menschen angeht als Beispiel. Du kannst im Prinzip selber dir eine Meinung bilden auf diesem breiten Weg. Du kannst entscheiden, wie du willst. Ob es Gott gibt oder nicht, kann letztendlich der Mensch selber für sich entscheiden, ob er das glaubt. Es gibt ihn natürlich, ob der Mensch es glaubt oder nicht. Aber du hast völlige Freiheit. Der Mensch hat völlige Freiheit auf diesem breiten Weg über Gott und die Welt und letztendlich alles so zu denken und so zu reden und so zu entscheiden, wie man will. Du hast eine breite Palette von Meinungen. Du kannst jede politische Form gutheißen, du kannst jede Gesellschaftsform, jede Lebensform, jede Art von, wie man ein Unternehmen führt, ob das ehrlich oder unehrlich ist, das ist völlig egal. Da gibt es Vorgesetzte, da gibt es Firmeninhaber, die entscheiden sich für einen Weg, der ist absurd. Und irgendwann mal landet es auch oft in Ruin, wenn es zum Beispiel einen Weg der Korruption, der Unehrlichkeit geht. Aber auf diesem breiten Weg kann man das, ist überhaupt kein Problem. Dann ist es auch der breite Weg, weil es nicht um einen Gott geht, nämlich den Gott der Bibel, um Jesus Christus, sondern es gibt viele Götter, viele Götzen. Mein Neffe, der ist heute noch nicht da, der Daniel, der war jetzt vor zwei, drei Wochen mit Johann in Indien. Und er sagt, du kannst dort an alles glauben. Wenn du willst, kannst du eine Kuh anbeten, du kannst irgendein anderes Tier anbeten. Du suchst dir deine Götzen selber aus. Und das ist nicht nur in Indien so, das ist in vielen anderen Ländern der Erde so. Oder wir hatten jetzt am Mittwoch vor einer Woche ein Ehepaar hier zu Besuch aus Thailand. Und dann haben sie auch ein bisschen erzählt, was für eine Angst die Menschen dort haben vor irgendwelchen Geistern. Und die Menschen beten auch irgendwelche Götzen an. Du kannst wirklich dir alles auswählen. Aber nicht nur irgendwo in Indien oder Thailand, auch hier in Deutschland. Du gehst rein in den Blumenladen, in ein Restaurant, da steht eine Buddha-Statue, das ist okay. Das ist okay für jeden, der eben diesen breiten Weg geht. Und das ist auch wieder nur ein Beispiel, es ist letztendlich alles erlaubt. Du kannst heutzutage dir deine Religion selber aussuchen. Und du kannst letztendlich beten zu dem du willst. Du kannst anbeten, was du willst. Du kannst vergöttern, wen du willst. Das kann ein Schauspieler sein, das kann ein Sportler sein, das kann ein Politiker sein, noch irgendeine Filmikone. Ist okay. Auf dem breiten Weg geht alles. Deswegen ist er breit. Es gibt viele, ich habe es in Klammern gesetzt, leichte Hilfsquellen. Auf dem breiten Weg, wenn du irgendein Problem hast, und ich weiß, das kennt ihr, glaube ich, schon auch als Jugendliche, dass ihr auch manchmal mit Problemen konfrontiert seid, dass euch vielleicht gesundheitlich mal nicht so gut geht oder irgendwie eine Klassenarbeit zu schwer ist oder ihr einen Bus verpasst, wie auch immer. Es gibt ganz verschiedene kleine und größere Probleme, denen wir so im Leben begegnen. Und auf dem breiten Weg gibt es unbegrenzt, würde ich fast sagen, oder ganz viele Hilfsquellen. Zum Beispiel, du sitzt in der Schule, hast eine Klassenarbeit und dann ich bin schlecht vorbereitet. Da kannst du einfach sagen, kein Problem, der Lehrer ist unaufmerksam oder der ist gerade draußen für 5 Minuten, kannst du in deine Tasche greifen, kannst du alles nachlesen, obwohl vielleicht der Lehrer vorher gesagt hat, Spicken verboten, das ist für eh klar, aber auf dem breiten Weg kannst du jede Hilfsquelle anzapfen. Oder das machen heute oft Leute, wenn sie krank sind, sie gehen zu einem Heilpraktiker. Völlig egal, ob der nur deinem Körper hilft und gleichzeitig deiner Seele schadet. Damit beschäftigt sich heute fast keiner. Hauptsache, ich habe ein Problem und meinem Problem, das ist dann die Hauptsache, ist Abhilfe geschaffen. Auf dem breiten Weg gibt es ganz, ganz viele Hilfsquellen. Es gibt auch ganz viele Optionen, vorwärts zu kommen. Das ist so im Menschen drin, dass er vorwärts kommen will, dass er zum Beispiel in der Schule gut sein will, dass er beruflich erfolgreich sein will oder für eine andere Art Karriere machen kann. Und da gibt es ganz viele Optionen. Zum Beispiel auch gute Optionen, zu denen kommen wir noch gleich, einfach mal fleißig sein, sich einsetzen, sein Bestes geben. An sich eine gute Sache. Aber wenn das nicht reicht, dann greift jemand vielleicht auch zur Option und sagt, okay, der Mitschüler ist besser als ich, wenn der besser ist als ich, damit kann ich nicht umgehen, dann verschweige ich vielleicht ihm etwas, um besser zu sein als er. Oder ich, wie ich schon erwähnte, nehme vielleicht ein Hilfsmittel in Anspruch und der Lehrer sagt, hast du hier irgendwie einen Spickzettel benutzt? Nee, habe ich nicht gemacht. Kannst du lügen? Geht auf dem breiten Weg. Es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, an Hilfe und auch an Optionen zu gelangen, um sein Ziel zu erreichen. Und dann, wie schon am Anfang gesagt, viele gehen diesen Weg. Deswegen nennt, das ist sicherlich nicht alles, aber das waren so ein paar Punkte, über die ich nachgedacht und die mir wichtig geworden sind, die eben diesen Weg als breiten Weg ausmachen. Hier ein paar Bibelstellen und auch Beispiele für den breiten Weg. Und der erste Punkt ist der Weg der guten Moral und der guten Werte. Und wir werden auch in den Tagen Seminar haben, der Fleiß und die Gnade Gottes. Fleiß ist etwas ganz Wichtiges. Und trotzdem werden viele Menschen nicht werden, sondern jetzt schon. Viele Menschen, die fleißig sind, sind garantiert auf dem breiten Weg. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das steht in der Bibel so drin. Das sehen wir spätestens nachher, wenn ich über den schmalen Lebensweg sprechen werde. Das heißt, es gibt Menschen, die sind nicht unehrlich. Die sind ehrlich. Die sind fleißig. Die sind, würde man sagen, tugendsam. Die respektieren ihre Chef und ihren Lehrer. Die machen wirklich insgesamt einen guten Job, sind gute Schüler und wollen auf gutem Weg vorwärts kommen. Die sind auch nicht so drauf, dass sie sagen, ich gehe zu jeder Party, ich betrink mich und ich probiere alle Mädchen in der Klasse aus. Überhaupt nicht. Die haben irgendwie so eine gute Moral, haben eine gute Erziehung in der Familie genossen, ist an sich etwas Gutes. Und trotzdem ist es ein Beispiel für den breiten Weg. Warum? Weil in der Bibel steht, dass alle unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott wie ein beflecktes Kleid ist. Wenn man dieses Buch nimmt, die Pilgerreise von John Bunyan, dann nennt der Christ oder der Christian, wie es in dem Buch genannt wird, als er so einem Menschen begegnet, sich mit ihm unterhält, dann sagt er, mein Kleid war nur aus Fetzen. Das heißt, er war, bevor er auf diesen schmalen Lebensweg getreten ist und in der Stadt Verderben war nicht ganz nackt. Aber das, was er hatte, waren eben nur Fetzen. Und deswegen das Gute, was wir aus uns bringen können, sind eben nur Fetzen. Aber das reicht nicht, um mit einem Kleid der Gerechtigkeit einmal an der Himmelspforte zu bestehen. Deswegen, vielleicht könnte man sagen, es ist einer der Wege, die so am nächsten am schmalen Weg sind. Wenn man dieses Bild hier nimmt, würde man sagen, der ist am weitesten rechts, aber es ist immer noch der breite Weg. Den gehen oft Menschen, die zum Beispiel aus christlichen Familien kommen. Die haben eine gute Erziehung genossen, die merken aber irgendwann mal in so ihrem Jugendalter oder empfinden so die Lust, die Welt zu entdecken, gehen raus. Und die machen nicht unbedingt alles verkehrt. Die sind oft im Beruf gut, weil sie zu Hause gelernt haben, zu arbeiten und nicht rumzulungern. Aber es reicht nicht. Es ist immer noch der breite Weg. Der Weg der Selbstgerechtigkeit ist auch ein Beispiel und ist einer dieser Einzelwege auf dem breiten Weg. Da kennt ihr sicherlich alle die Geschichte von dem Zöllner und von dem Pharisäer. Die gehen beide in den Tempel und beten. Und dieser Pharisäer, der selbstgerecht ist, der sagt, ich bete, ich faste, ich gebe meinen Zehnten. Ich bin nicht wie dieser Zöllner. Der war so selbstgerecht. Der konnte so an seine Brust schlagen und sagen, ja, die sind schlecht. Ja, die sind im Gefängnis, weil sie eine Bank ausgeraubt haben. Ja, die sind zu Recht vor Gericht, weil sie irgendwie eine sexuelle Straftat begangen haben. Oder. Aber ich doch nicht. Ich bin gut. Ich bin ein guter Mensch. Ja? Hört man immer wieder, wenn man in Gespräche mit Leuten geht, ich bin nicht so wie die. Da sagt jemand an meinem Arbeitsplatz, ich habe zu meinem Sohn gesagt, ein Tattoo kannst du dir machen, wenn ich 80 bin. Also nach dem Motto, das ist ein Familienvater von zwei Söhnen, wenn ich im Grab bin, so ungefähr, dann kannst du dir sowas antun. Und ich finde es auch gut, dass man nicht für sowas, sondern gegen so etwas ist. Aber das reicht nicht, wenn man sich besser als andere sieht und das auch ausspricht. Das reicht nicht, um auf dem schmalen Lebensweg zu sein. Man ist immer noch auf dem breiten Weg. Der Weg der Selbstverwirklichung. Der eine oder andere von euch ist schon über 18 oder über 20 und hat vielleicht meinem Studium in einer Vorlesung etwas von der Pyramide von Maslow gehört. Und da geht es um die Grundbedürfnisse des Menschen, zum Beispiel das Bedürfnis nach Essen, das Bedürfnis nach Schlaf. Und diese Pyramide hat an der Spitze einen Punkt und das ist das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Das heißt, Menschen ohne Gott streben bewusst oder unbewusst nach Selbstverwirklichung. Für sie ist es das höchste Bedürfnis und auch ein Grundbedürfnis, das sie um jeden Preis oft stillen wollen. Das heißt, es geht einfach um mich. Es dreht sich alles um mich. Ich will mich selbst verwirklichen. Deswegen gibt es Menschen, die gehen eine Beziehung oder eine Ehe ein und wenn sie dann merken, das schadet meiner beruflichen Weiterentwicklung, meine Freundin oder Frau zieht nicht mit mir mit, dann lassen sie einfach die Person fallen und gehen einfach ins Ausland. Oder sie halten eine Beziehung, gehen ins Ausland, lernen dort jemand Neues kennen und dann ist alles, dann ist mit Treue nichts mehr. Aber die Selbstverwirklichung, die streben sie an. Und es gibt viele Menschen und der ganze Humanismus ist darauf aufgebaut, dass der Mensch sich in den Mittelpunkt stellt. Auch da geht es überhaupt nicht darum, dass wir sämtliche Wünsche in uns unterdrücken. Es heißt vielmehr in der Bibel, habe Lust, deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also es ist gut und natürlich und von Gott in uns hineingelegt, dass wir Wünsche haben. Und es ist nicht grundlegend verkehrt, dass wir auch uns Wünsche erfüllen. Aber wenn es sich letztendlich von A bis Z und im Mittelpunkt nur darum geht und darum dreht, sich selbst zu verwirklichen, dann ist es garantiert ein Weg, ein Einzelweg des gesamten breiten Weges. Und das ist gar nicht weit hergeholt. Wir selber als Gläubige, wir werden damit aufgezogen. In der Schule ist es überhaupt nicht so wichtig, was der Lehrer sagt oder die Eltern, sie zu achten. Wir werden nach einer Stunde auch zum Thema Ehre und Vater und Mutter hören. Das ist heute nicht populär. Warum auch? Ich kann doch eine andere Meinung haben. Ich muss überhaupt nicht das Gleiche denken wie der Lehrer. Und wenn ich halt wieder zu spät komme, ist halt so. So bin ich halt. Das ist der breite Weg. Auch eigen erwählte Wege sind oft, wahrscheinlich fast immer Wege, die den breiten Weg ausmachen. Ich lese euch mal hier diese Bibelstellen vor aus Sprüche 14, Vers 12. Zwei ziemlich identische Bibelstellen. Hier heißt es, es gefällt manchem ein Weg wohl, aber endlich bringt er ihn zum Tode. Oder Sprüche 16, 25, manchem gefällt ein Weg wohl, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Das heißt, hier ist schon mehr drin. Da ist jemand, der sagt, Mensch, das gefällt mir. Da hat jemand überlegt, sagt, Mensch, so einen Weg, den schlage ich ein, das wird bestimmt gut. Und hat sich selbst, ich sage mal, nur mit sich selbst abgestimmt, der gefällt ihm und dann geht er diesen Weg. Aber nicht ich. Die Bibel sagt, Gottes Wort sagt, aber zuletzt, aber endlich führt er ihn zum Tod. Das heißt, auch Menschen, die ihren Verstand einschalten, der wieder eine Gabe Gottes ist, der Verstand ist eine Gabe Gottes. Wir sollen Gott lieben von ganzem Verstand auch. Ja, Gott dienen heißt nicht unseren Verstand ausschalten, überhaupt nicht. Wir sollen uns nicht darauf verlassen. Aber wenn wir nur mit unserem Verstand wieder unsere Wege wählen, dann wird es nicht selten, wenn nicht sogar sehr oft oder sogar fast immer, der ein Weg sein, der in den breiten Weg mündet. Die Bibel spricht auch über den Weg der sexuellen Unmoral und Vielfalt. Auch hier ein Wort aus den Sprüchen. Ende Kapitel 7 heißt es, ihr Haus, also das Haus der Hure, sind Wege zum Grab, da man hinunterfährt in des Todes Kammern. Das heißt, und es ist auch wieder ein Weg, den gehen heute ganz viele. Das ist völlig normal. Bei mir ist es zwar schon ein paar Jahre her, als ich in der Schule war. Das sind jetzt so etwas über 15 Jahre. Aber ich kann mich auch erinnern, wie meine damalige Französischlehrerin gesagt hat, über irgendjemand, der glaube ich schon in der 6., 7. Klasse, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Freundin hatte. Und hat sie gesagt, ja, der muss oder die muss halt auch ihre Erfahrung sammeln. Das ist so die Ansicht der Welt. Du kannst quasi, das ist ja normal, man lernt halt so im Leben und lernt auch auf diesem Gebiet dazu und sammelt Erfahrung. Die Bibel sagt, das ist ein Weg ins Totenreich. Das ist auf diesem Gebiet einfach so den Weg zu gehen, den man für richtig hält, ist fatal. Der führt ins Grab. Nicht erst mit 80, oft früher. Und für unser moralisches und geistliches Leben vielleicht oft schon mit 14 oder 15. Erst vor 2 Tagen sagt mir eine Schwester hier aus der Gemeinde, ein Gebetsanliegen von jemand, Ein 14-jähriges Mädchen gibt sich mit älteren Männern ab, versaut ihr Leben, denke ich, wozu? Schade, sehr schade. Und Gott bewahre euch vor diesem ungöttlichen und vor diesem zerstörerischen Weg. Allgemein kann man sagen, der breite Weg ist ein Weg der Sünde und Welt. Das heißt im Lied 396, ich ging einstens die Wege der Sünde und Welt. Und der breite Weg ist letztendlich ein Synonym für diesen Weg, den die Menschenmassen heute gehen und leider, kann man sagen, seit dem Sündenfall gehen. Ein weiteres Beispiel ist der Weg des Unglaubens und Aberglaubens. Von wegen heute sind nicht alle so ungläubig, wie wir denken. Manche haben ein Glauben daran, dass wenn eine schwarze Katze über die Straße läuft, dann passiert mir ein Unglück, wenn ich weiterfahre. Andere glauben, dass wenn Freitag der 13. ist, dann passiert etwas Schlimmes. Andere gehen hin und lesen Horoskope. Und sicherlich seid ihr hier und da schon diesen Tatsachen begegnet, habt vielleicht Leute in der Klasse, die das lesen. Macht das nicht. Die Leute, die das machen, die geraten in ganz, ganz schlimme Bindungen. Die sind nicht mehr frei. Die glauben, was da steht. Die lesen, heute begegnet dir, als Beispiel, weiß ich nicht, ich lese ja nicht, aber als Beispiel, heute begegnet dir die Liebe deines Lebens. Und dann passiert das nicht. Und dann ist ihr Leben kaputt. Viele Menschen nehmen sich das Leben, weil sie sich auf diesen Aberglauben einlassen, auf spiritistische Dinge einlassen. Und zuerst ist es so, sie spielen mit diesem Ball der Sünde und später werden sie zu diesem Ball, mit dem der Teufel spielt. Und das ist heute so brutal verbreitet. Und ihr kriegt es ja mit, da wo das Göttliche, das Gute zurückgeht, da gewinnt der Teufel mit all diesen Dingen Raum. Und ich denke daran, wie jemand vor einigen Jahren gesagt hat, bevor der ganze hinduistische und buddhistische Einfluss hier nach Europa gekommen ist, der hat gesagt, die Europäer, die sind ja aufgeklärt, ne? Die sind doch nicht so blöd, die werden doch nicht den Urin einer Kuh für heilig erklären. Aber derjenige hatte damals nicht bedacht und nicht gewusst, dass die mit Yoga um die Ecke kommen und mit anderen Dingen. Der breite Weg, der Weg natürlich auch des Unglaubens. Wer ist Gott? Wer ist Gott für mich? Und wir sind heute in einer Zeit, wo viele das überhaupt nicht mehr wissen. Und nicht nur in Thailand oder Indien oder anderen Ländern ist es so, dass die Leute von Jesus nichts mehr wissen, sondern du kannst den einen oder anderen fragen und ihm sagt das nichts. Warum? Weil wir feiern zwar Weihnachten oder Ostern und Pfingsten, aber habt ihr schon mal Werbung in dem Prospekt gesehen, komm in Gottesdienst, damit du die Weihnachtsbotschaft von Jesus hörst? Nee, da wird lieber Werbung für Essen gemacht, für gute Stimmung, für gute und festliche Kleidung. Und viel mehr ist es oft nicht. Und dann habe ich das auch genannt, der Weg des leichtsinnigen Christseins. Auch das ist ein Weg, der schon, ich würde mal sagen, weit rechts auf dem breiten Weg ist. Aber er ist immer noch ein breiter Weg, wenn jemand das Wort Gottes nicht so genau nimmt. Und das ist auch heutzutage verbreitet, eben in christlichen Kreisen. Lehre, egal, so oder so, muss man heute glauben, dass es eine Hölle gibt? Gibt es die Lehre der Allversöhnlichkeit? Einmal in Gnaden, immer in Gnaden. Das heißt, wenn du dich einmal bekehrt hast, dann hast du quasi den Freifahrtschein für den Himmel, völlig egal, ob du danach wieder in Sünde lebst oder nicht. Dann wird das Wort Gottes über Bord geworfen, dann wird leichtsinnig vor sich hingelebt. Oder, ja, Leben ohne Sünde, ich probiere es gar nicht, wozu, geht doch gar nicht. Und so, das sind nur zwei Beispiele von vielen, wo man sagen muss, leider bedauern muss, dass heute dieser Weg sehr gern genommen wird. Aber der führt nicht in den Himmel. Das ist ein breiter Weg, wenn wir Gottes Wort nicht ernst nehmen. Wir wissen schon im Natürlichen, wenn du es gibt ja doch, denke ich, größtenteils noch eine Ordnung an den Schulen oder in dem Kindergarten oder auch in der Firma, in der Fabrik. Und wenn du halt die Ordnungen über Bord wirfst, dann wird wahrscheinlich der Chef nicht sagen, mach ruhig dein Ding, leb wie du lebst, mach, wie du, was du machen willst. Du kannst statt um 7:30, wir hatten es vorher am Frühstückstisch, auch heute gibt es noch Firmen, die haben keine Gleitzeit, dann stehst du da und musst gucken, dass du um 7 oder um 8 oder um 8:30 spätestens an einem Arbeitsplatz bist. Oder als Lehrer kannst du nicht sagen, meine Stunde fängt um 7:55 an, ne, ich komme später. Ich hatte so einen Lehrer vor einigen Jahren, der war schon ein bisschen komisch, muss man sagen. Der hat zur Schule getrennt, der konnte mit dreckigen Kleidern zur Schule kommen. Und als er zu uns an die Schule kam, war das, glaube ich, seine 17. oder 18. Schule. Also eine ungewöhnliche Lehrerkarriere. Und das hat sich so ein bisschen fortgesetzt. An sich irgendwie ein liebenswerter Mann. Ich hatte auch ein paar Mal Kontakt mit ihm nach der Schulzeit. Aber dann war dort ein Lehrer, ich glaube, der war der Fachrektor für Englisch und dieser Lehrer unterrichtete Englisch. Dann hat er sich dafür eingesetzt, dieser Fachrektor, dieser Oberstudienrat, dass dieser Lehrer früh pensioniert wurde. Warum? Weil es kamen Klagen, es war einfach kein gutes Bild. Und dann wurde dieser Lehrer zwangspensioniert. Warum? Weil er einfach gesunde Regeln, die ein Lehrer einhalten muss, nämlich dass er ein Vorbild ist und eben mit sauberen Klamotten zur Schule kommt, nicht eingehalten hat. Und was glaubt ihr? Was denkt ihr? Gott ist ja kein Mensch. Denkt ihr, Gott ist es egal, wie wir mit seinen Geboten umgehen? Und damit, da geht es überhaupt nicht darum, dass wir uns zu Knechten machen. Jesus sagt, und auch, dass, auch die Briefe sprechen davon, dass wir zur Freiheit berufen sind. Aber die Bibel sagt eben auch unmissverständlich, dass wir unsere Freiheit nicht zum Deckel der Bosheit, zum Anlass für böses und sündiges Treiben benutzen dürfen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das ernst nehmen. Ich werde nachher noch zu einem Beispiel kommen, das euch vielleicht das ein bisschen näher zeigt. Der breite Weg. Was ist denn das Ziel und die Belohnung dieses breiten Weges? Es heißt in einer Schlachterübersetzung, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ende von Psalm 1. Und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Das ist der Lohn. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Das Haus der Hure ist der Weg ins Totenreich, heißt es in den Sprüchen. Oder ebenfalls in der Sprüche, wer diesen Weg der Unmoral geht, bringt sein Leben in das Verderben. Aber zuletzt bringt er, also der breite Weg, den Menschen zum Tod. Das heißt, man kann sagen, der breite Weg ist immer ein direkter Weg in die Hölle und führt zur ewigen Trennung von Gott. Jetzt kommen wir zum schmalen Weg. Was ist der schmale Weg? Warum nennt ihn Jesus so? Wieder die Frage an euch, warum nennt Jesus den Weg, den schmalen Weg, so wie er ihn nennt? Warum ist er schmal? Was denkt ihr? Hat jemand von euch schon mal darüber nachgedacht? Dankeschön. Ja, man hat nicht so viele Möglichkeiten nach rechts und links, das ist richtig. Sagt Gott schon in den Büchern Moses, du sollst nicht weichen, weder zur rechten noch zur linken. Geh den Weg, den ich dir gesagt habe. Warum noch? Weil man den Zugang finden muss. Sehr gut, man muss den Zugang finden. Man sieht diese schmale Pforte, diese enge Pforte nicht so, die ist nicht so auffällig. Da läufst du nicht so automatisch rein. Danke. Ja, gerne. Danke. Es gibt nur einen Eingang, das ist der erste Punkt. Sehr gut, Vanessa. Es gibt nur einen einzigen Eingang und das ist Jesus. Jesus sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der Weg, ja, steht hier vorne an der Wand. Manche haben das als Motto, mich neulich, ich glaube, auf der Homepage, glaube ich, von der Gemeinde Gottes in Bolivien, glaube ich, gesehen, Mitgliedschaft durch Wiedergeburt. Nur durch Wiedergeburt. Alles andere zählt nicht. Christliche Familie, gute Werke, anständiges Benehmen und Sonstiges reicht nicht aus. Es gibt nicht viele Optionen. Jetzt hört es sich das ja sehr einschränkend ein. Ich habe es auch in Klammern dazu geschrieben, auf ersten Blick. Und ich möchte hier zwei Beispiele sagen. Schau mal, stell dir vor, du verschläfst und hast es ist Montagmorgen, du hast ein Praktikum. Das ist dein erster Tag. Und dann kommst du und wenn du auf einem schmalen Weg bist, dann hast du nur eine Option, nämlich die Wahrheit zu sagen. Jemand, der auf dem breiten Weg ist, der kann sagen, ja, der Bus kam zu spät, da war ein Stau auf der Straße, meine Eltern haben mich nicht geweckt. Du kannst irgendwas finden. Wenn du auf dem schmalen Weg bist, hast du nur eine Option, ehrlich zu sein. Ein anderes Beispiel, jeder von euch, hat irgendjemand von euch noch kein Smartphone? Können wir gleich eine Umfrage machen. Interessant, gell? Wie lebensnotwendig das Ding geworden ist. Mit diesem Smartphone hast du auf dem schmalen Weg nicht viele Optionen. Du musst es sinnvoll nutzen, du musst es maßvoll nutzen. Ne, heute gibt es ja Statistiken, wie viele Stunden am Tag Leute im Internet verbringen. Du musst es so nutzen, dass dein Gewissen, deine Gedanken und dein Herz rein bleibt. Wenn du auf dem breiten Weg bist, dann kannst du alles und immer und solange du willst machen und tun und anschauen. Versteht ihr? Der schmale Weg, der gibt uns in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt viele Optionen. Als ich glaube, in der 10. Klasse war, da hat Gott durch Psalm 1 mir eine Antwort gegeben. Und zwar wurde ich, glaube damals, das ist zumindest das erste Mal, wo ich mich bewusst erinnern kann, dass ich zu einer Party eingeladen wurde. Und dann stand ich da und habe überlegt, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin? Und dann habe ich in meinem Zimmer gekniet und Gott gefragt. Und dann kam mir Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen. Und da war die Entscheidung getroffen. Ich hatte nicht andere Optionen, als Gott zu gehorchen. Das war seine Antwort. Der einzige Weg, der in den Himmel führt. Deswegen der schmale Weg. Und deswegen der schmale Weg, es ist absolute Achtsamkeit und Vorsicht geboten. Wenn du so auf der A5 fährst, diejenigen, die Auto fahren, kennen so A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt, das ist eine fünfspurige Autobahn. Da kannst du, wenn du ein schnelles Auto hast, so gut mit 220, mit 230 oder noch schneller fahren, wenn das Auto so schnell fährt. Du bist dir da relativ sicher. Natürlich nicht im Berufsverkehr. Wenn da auf der ersten Spur jemand fährt mit 100 und auf der zweiten mit 160, da kannst du immer noch auf der vierten Spur vorbeidüsen. Du bist nicht in Gefahr. Natürlich musst du konzentriert sein. Wenn du so einen schmalen Bergweg irgendwo in der Schweiz fährst, wo vielleicht nicht mal eine Leitplanke nebendran ist, sondern da geht es runter, dann fährst du sogar bei 50 km/h oder bei 30 km/h hochkonzentriert, sonst spielst du mit deinem Leben. Genauso ist es auf dem schmalen Lebensweg. Wir müssen sehr gut auf der Hut sein und darauf achten, wo, damit wir nicht von unserem Weg abgleiten. Die Bibel nennt ihn auch Weg der Gerechten. Psalm 1 hatten wir schon, ja, im 6. Vers. Den heiligen Weg, Gott, dein Weg ist heilig, heißt es im Psalm 77. Es wird da selbst eine Bahn sein und ein Weg, welcher der heilige Weg genannt werden wird, heißt es in Jesaja 35. Sprüche 15, 24 sprechen von diesem Weg als vom Weg des Lebens. Da heißt es, der Weg des Lebens geht überwärts, also aufwärts für den Klugen, auf dass er meide die Hölle unterwärts. Seht ihr, wir haben nur zwei Optionen, weder aufwärts den Weg des Lebens, den schmalen Weg zu gehen, oder den Weg, den breiten Weg, der in die Hölle führt. Die Bibel nennt ihn auch den Weg des Friedens in Lukas 1, 79. Den Weg der Wahrheit, finde ich auch ein schöner Vers, Psalm 119, Vers 130, lese ich euch auch vor. Da heißt es, ich habe es falsch aufgeschrieben, da heißt es, den Weg der Wahrheit habe ich erwählt. Finde ich richtig schön. Den Vers habe ich hier nicht ganz richtig aufgeschrieben, müsste ich nochmal nachschlagen. Den Weg der Wahrheit habe ich erwählt. Für den Psalmisten war klar, wenn ich den schmalen Lebensweg gehe, muss es ein Weg der Wahrheit sein. Die Bibel nennt ihn auch Weg der Weisheit. Ebenfalls in den Sprüchen heißt es im 4. Kapitel, Vers 11, ich will dich den Weg der Weisheit führen. Ich will dich auf rechter Bahn leiten. Wer will nicht weise sein? Wer will nicht klug sein? Wer will von uns und überhaupt, wer will schon als Dummkopf genannt werden? Wenn wir das nicht wollen, sondern weise Menschen sein wollen, wenn wir wollen, dass unserem Leben das gelingt, was wir tun, müssen wir den Weg der Weisheit wählen. Das ist der schmale Weg. Und die Bibel spricht auch sehr schön, finde ich so erhebend, vom Weg des Herrn. Das ist also nicht nur einfach so eine Option für ein besseres Leben, sondern es heißt, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Dieser Weg, der schmale Lebensweg, ist von Gott selbst. Das heißt, wenn wir ihn gehen, gehen wir den Weg des Herrn. Und deswegen heißt es auch in Psalm 27, Vers 11, das ist dann so ein richtig schönes Gebet für diesen Weg, Herr, weise mir deinen Weg, Herr. Also ich wende mich an Gott, den Herrn, und sage, Herr, weise mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner und leite mich auf richtiger Bahn um meiner Feinde willen. Was ist das Ziel und die Belohnung des schmalen Wegs? Wir bekommen durch den Eingang, durch die enge Pforte, Vergebung der Sünde und unserer Schuld. Alle unsere Schuld. Wir bekommen ewiges Leben, ewige Freude, ewiges Glück. Und die Bibel sagt in Offenbarung, es wird im Himmel kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz geben, keine Krankheit, sage ich noch. Die Bibel spricht auch darüber. Petrus hat mal im Stellvertreten für die Jünger gefragt, gesagt, Herr, wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt. Mit anderen Worten, wir haben diesen schmalen Weg ausgesucht. Was bekommen wir dafür? Was wird uns dafür? Und Jesus sagt, ihr bekommt nicht nur das ewige Leben, sondern schon auf dieser Welt werdet ihr bekommen Güter. Ja, ich zähle es jetzt nicht alles auf oder kann es nicht wörtlich zitieren, aber Jesus sagt auch, und ihr werdet es hundertfältig bekommen. Wir bekommen das Hundertfache von dem, was wir aufgeben auf dem breiten Weg und bekommen auch eine Vielzahl von Brüdern und Schwestern. Das haben schon oft Menschen bezeugt, die in diese Familie Gottes hineingeboren wurden, indem sie sich für diesen schmalen Weg entschieden haben. Sie haben erlebt, wie sie auf einmal entdeckt haben, boah, ich habe so viele Glaubensgeschwister in verschiedenen Ländern, an verschiedenen Orten. Viel mehr als eine natürliche Familie. Freude im Gott dienen, das bekommen wir und das ist der Lohn des schmalen Weges. Ein Beispiel für den schmalen Weg. Vielleicht weiß der ein oder andere von euch, dass gerade die Tour de France ist. Sagt euch das was? Ist nicht ganz so bekannt wie die WM, gell? Aber zum 105. Mal schon dieses Jahr, die Tour de France führt hauptsächlich durch Frankreich, manchmal ein bisschen durch Deutschland, Spanien oder Belgien. Dieses Jahr nur ein bisschen, glaube ich, durch Spanien, hauptsächlich durch Frankreich. Es sind 21 Etappen dieses Jahr. Heute ist die 19. Etappe, die müssen heute über 200 Kilometer abstrampeln, 200,5 Kilometer, also können wir sagen, viel Spaß. Ja, ich gehe lieber in Urlaub, lege mich lieber an die warme Sonne oder gehe ins kühle Wasser. Wozu diese Anstrengung? Insgesamt legen die auf 21 Etappen 3.351 Kilometer zurück. Sind 22 Mannschaften, 8 Leute, 176 Leute. Warum tun die sich das an? Ist doch viel bequemer zu chillen, so ein ganz normales Leben zu leben. Übrigens sind es 25 Bergpässe. Ja, wenn es gerade gehen würde, ne? Unser ältester Sohn ist jetzt 6 und er liebt es überhaupt nicht, Berge hochzufahren. Aber ich merke, also wenn du immer nur Berg runterfährst und gerade wirst du überhaupt keine Muskeln aufbauen. Jetzt hat er immer ein Fahrrad mit 3 Gängen. Mein Neffe war so großzügig, hat es ihm sogar gebracht und repariert. Aber er muss es lernen, dass es halt zum Fahrradfahren auch dazu gehört, mal so einen Berg hochzufahren. Und das müssen wir als Christen, auch manchmal als junge Christen noch lernen, dass es nicht immer auf ebener Bahn geht, immer so schön, ne, wo man ganz gemütlich radeln kann. Da wird es auch mal anstrengend. 6 Gebirgsetappen, also 6 Etappen, wo du ausschließlich nur auf Bergen unterwegs bist. Sicherlich geht es auch mal runter, aber wo es runter geht, im Gebirge geht es auch mal hoch. Ja, hier sieht man so ein Foto mit einer Masse von Leuten, da könnte man die Aussicht genießen, hier eine schöne Stadt am Meer. Aber die sind total fokussiert. Die haben ein Ziel vor Augen. Warum? Weil hier, von hinten ein bisschen schlecht zu sehen, das Champs-Élysées in Paris. Da radeln die jetzt am kommenden Sonntag rein. Die haben ein Ziel vor Augen. Deswegen entbehren die so viel. Und man kann auch dabei, ich bin noch nie Tour de France gefahren, aber ich glaube, man kann dabei richtig viel Freude erleben, wenn man mal so einen Sieg einfährt. Wir haben bei uns seit 4-5 Jahren in der Firma, oder seit 2015, glaube ich, einen Gesundheitstag einmal im Jahr, meistens im Sommer. Und 2015 gab es die Möglichkeit, auch Mountainbiken. Da habe ich gedacht, ich trage mich dafür ein, schön im Schwarzwald. Joggen wollte ich nicht, glaube wandern auch nicht. Und da habe ich gedacht, aber ein bisschen muss ich vorher aufs Rad sitzen und dass ich da nicht unbedingt abgehängt werde und als Letzter mich blamier. Dann habe ich meine Kinder in Fahrradanhänger, ne, und da ein bisschen ein paar Steigungen gefahren. Also nicht viel, ein bisschen gefahren. Dann sind wir da mit einer Gruppe an diesem Tag vielleicht mit 8 bis 10 Leuten losgefahren. Meine 2 Vorgesetzten waren dabei, mein direkter Vorgesetzter, mein Geschäftsführer. Und naja, im Schwarzwald gibt es eben nicht nur ebene Straßen, wie vielleicht hauptsächlich in Niederlande. Und ich habe im Nachhinein mitbekommen, das ging zum Teil, glaube ich, bis zu 300 Höhenmeter Unterschied. Es war richtig schönes, warmes Wetter. Und dann sind wir da losgestrampelt. Und dann sind wir gefahren. Und die letzte, bevor es am Ende richtig schön bergrunter ging, ging es davor richtig hoch. Und du hast gedacht, dieser Berg hört nicht auf. Und dann bin ich da in diesen Berg rein und geradelt. Am Anfang war ich sogar vorne, ganz vorne. Da habe ich leider 2 Kollegen gehabt, die waren ein bisschen sportlicher als ich. Der eine geht regelmäßig klettern, der andere ist auch sportlich. Und dann sind die, ich wollte es natürlich nicht wahrhaben, aber die haben mich überholt, vielleicht so in der Mitte der Etappe. Aber dann bin ich dran geblieben, ich habe alles gegeben, ne? Mich aufs Lenkrad gestützt und richtig konstant durchgeradelt. Und mein direkter Vorgesetzter hinter mir, der hat alles versucht, aber hat es halt nicht geschafft. Ne? Und der Geschäftsführer hat es auch nicht geschafft, gut, der ist auch ein paar Jahre älter. Auf jeden Fall war das ein schönes Gefühl. Ich war zwar nicht Erster, aber ich habe mich schon ein bisschen als Sieger gefühlt, dass ich da oben angekommen bin und auch meine 2 Vorgesetzten abgehängt habe. Jetzt zurück zum Thema. Der schmale Lebensweg. Es geht um ein Ziel. Ich hatte ein Ziel vor Augen. Ich wollte mich nicht geschlagen geben. Und wenn ihr in eurem Kampf seid, auf diesem Weg zu bleiben, dann vergesst nicht, ihr habt ein Ziel vor Augen. Das ewige Leben, die ewige Krone. Und deswegen, in der Bibel sagt er davon, diese Menschen hier, die hier abgebildet sind, die machen es für eine vergängliche Krone. Ich habe es jetzt auch gemacht, so aus Ehrgeiz, weil ich natürlich ja nicht unbedingt mich geschlagen geben lassen wollte. Aber ich war ja geschlagen von meinen Kollegen, von dem her kein Problem. Aber wenn es um die Ewigkeit geht, dann müssen wir dranbleiben. Dann müssen wir hier am Ball bleiben, auch wenn es anstrengend ist. Der dritte Punkt, den schmalen Weg finden, heißt nichts anderes als Jesus zu finden, weil Jesus sagt, ich bin der Weg. Und dann sagt die Bibel, suchet, so werdet ihr finden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Oder auch Jeremia 29, 13 sagt, ihr werdet mich suchen und finden. Das ist eine ganz wunderbare Verheißung. Manche von euch sind neu hier und manche sind auch neu und oder waren vielleicht schon da und haben diesen Weg noch nicht eingeschlagen. Gott selber sagt, ihr werdet mich suchen und finden. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Und dann sagt Sprüche 2, 4, wenn wir nach Weisheit suchen, und Jesus ist das Sinnbild für Weisheit. In Kolosser 2 heißt es, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und wenn wir nach Weisheit, sprich nach Jesus suchen, sollen wir suchen wie nach Silber oder Gold, sage ich an der Stelle. Wie Menschen, die damals von Europa nach Amerika gegangen sind, die irgendwo dorthin, ich glaube nach Kalifornien gegangen sind, und diese Goldgruben gesucht haben. So sollen wir suchen und forschen wie nach Schätzen. Den schmalen Weg finden heißt nichts anderes, als Jesus in das Herz und in das Leben aufzunehmen. Welchen Gefahren begegnen wir auf dem schmalen Lebensweg? Und der erste Punkt, bevor ich über ein paar einzelne Punkte kurz spreche, möchte ich das euch wirklich ganz nah ans Herz legen. Die Gefahr abzukommen, die ist real. Bei dieser Tour de France, als ich gestern mir dieser Gedanke kam, dieses Beispiel hier zu bringen, habe ich einen Clip kurz gesehen. Da war ein Fahrer, der war ziemlich lädiert. Ich glaube, der ist sogar weitergefahren. Er ist weitergefahren und in einer Schlagzeile habe ich sogar heute Morgen gesehen, da ist einer 60 Kilometer mit einer kaputten Kniescheibe gefahren. Seht ihr, was es oft Menschen um einen vergänglichen Preis, um eine vergängliche Ehre bedeutet, dran zu bleiben? Und da möchte ich euch fragen, ja, ihr seid manche 14, 15, 18, da ist man vielleicht noch nicht immer so charakterstark. Ich bin auch nicht der charakterstärkste Mensch. Da sind andere mir weit voraus. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir dranbleiben. Und das ist zum Beispiel eine Gefahr, dass wir halt in unserer Charakterschwäche nachgeben, dass wir nicht fest sind. Deswegen sagt das Bibelwort in Hebräer 13, denke Vers 9, es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und neulich las ich einen Psalm, ich glaube es war der 8. oder 79. Psalm, wo Gott seinem Volk einen Vorwurf gemacht hat dafür, dass sie nicht fest waren. Und nochmal, die Gefahr abzukommen ist real. Saul hatte einen super Anfang. Gott hat ihm ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Er war klein in seinen Augen. Das heißt, er hatte Gnade bei Gott gefunden. Er hatte einen richtig guten Anfang. Der hat einen feinen Charakter, so wie ich es aus der Bibel herauslese. Menschen haben ihn verachtet, obwohl er schon König war. Und er hat so getan, als ob er es nicht hört. Er hat überhaupt keine Bitterkeit im Herzen getragen. Gar keine Lust, diese Menschen irgendwo ihnen zu vergelten. Aber er ist abgekommen. Deswegen brauchen wir diese Achtsamkeit und Vorsicht. Die Gefahr des Demas einzuschlagen ist eine ganz reale Gefahr. Nicht nur für junge Leute, aber ich spreche heute nicht zu Senioren, sondern zu euch Jugendlichen. Und diese Gefahr ist definitiv real. Und ich habe hier so einen Satz hingeschrieben, bevor wir in die Welt gehen, kommt die Welt in unser Herz. Das ist das, was oft den jungen Leuten vor sich geht. Die gehen nicht immer von jetzt auf gleich und sagen, ach, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben, obwohl sie bis dahin richtig dran war. Sehr oft fängt es an, dass wir nicht wachen über unser Herz und dann ist es das okay und dann ist das okay und irgendwann merken wir, ich passe doch hier gar nicht. Ich lebe irgendwie ein Doppelleben. Wozu mache ich das? Und dann machen wir es wie Demas, von dem Paulus geschrieben hat, Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Und da ein Tipp an euch, Sprüche 4,23, bewahre dein Herz mit ganzem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Passt auf, was in euren Gedanken ist. Ja, treibt die Gedanken aufzugeben, treibt die Gedanken, Wege der Sünde zu gehen. Ich habe euch ein paar Beispiele gezeigt. Treibt sie schon in eurer Gedankenwelt weg. Sagt das Jesus im Gebet, dass ihr versucht werdet. I must tell Jesus, vielleicht kennen manche von euch dieses Lied, das beschreibt diese Versuchung, die Welt und die Sünde ins Herz und ins Leben reinzulassen. Das ist eine ganz reale Gefahr. Warum? Weil, weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wenn ich an meine Studien, meine Schulzeit denke, da stand ich auch vor der Entscheidung, auf Partys zu gehen. Und das erste Mal habe ich mich da hinreißen lassen, weil da wurde so ein Gag gemacht, da wurden wir veräppelt als Studenten in unserem ersten Tag. Die haben das auf Video aufgenommen und dann hieß es, ja, das wird dir gezeigt. Dann bin ich dahin, habe gemerkt, ich bin hier fehl am Platz. Und Gott sei Dank, Gott hat mir geholfen, den anderen Weg zu gehen. Aber das ist real, wir sind da versucht. Gefahren wie Laodicea zu werden. Laodicea ist nicht ein Mädchenname, sondern der Name der Gemeinde, die halt lau geworden ist, die von sich gedacht hat, passt doch alles. Ich doch nicht. Ja, was redet der da vorne? Was sagt der Jugendleiter? Der meint doch nicht mich, der meint den da. wenn wir nichts mehr an sich ranlassen und denken in unserer jugendlichen Unerfahrenheit, wir haben es verstanden, wir haben es geblickt, was wissen schon die Alten? Das ist eine total reale Gefahr. Warum? Weil wir in der Schule durch den Humanismus, den ich schon erwähnt habe, dazu erzogen und so geprägt werden, alles zu hinterfragen. Und es ist nicht verkehrt, es ist richtig, dass wir Dinge hinterfragen. Aber ich merke, dass wir oft zu viel hinterfragen. Und damit meine ich auch mich selbst. Dass es uns schwer fällt, einfach mal zu gehorchen. Mein Cousin, das ist der Mann meiner Cousine, er erzählte mir in Russland oder in der UdSSR, irgendwas in Usbekistan, wo immer diese Gemeinde auch war, der sagte, dort war mein ältester Bruder, der hat, als der technische Fortschritt kam, seiner Gemeinde gesagt, Waschmaschinen kaufen geht nicht. Oder andere haben gesagt, was, aufs Motorrad zu sitzen, das ist ein Teufelsfahrzeug. Heutzutage wissen wir, das ist völlig normal, den technischen Fortschritt zu nutzen. Nur, dieser Bruder sagte zu mir, und die Gemeinde hat gehorcht. Jetzt sage ich nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten, das habe ich schon erwähnt, aber wie schwer fällt es uns, heutzutage auch Dinge zu akzeptieren, wie Jesus zu Petrus gesagt hat, heute verstehst du es nicht, du wirst es später verstehen. Wir wollen lieber alles verstehen und alles blicken und am besten alles selber wissen. Und das ist oft diese Gefahr, dass wir dann gar nicht merken, dass wir lau werden. Warum? Weil diese Gemeinde hat gesagt, ich bin reich, ich sehe, ich verstehe, ich kann, ich brauche nichts. Auch da ein Tipp, Psalm 17, Vers 3, da heißt es, du prüfst mein Herz und siehst nach ihm des Nachts und läuterst mich und findest nichts. Bis hier lese ich. Schaut mal, David hat nicht gesagt, I'm okay, sondern gesagt, du, Herr, prüfst mich und läuterst mich und du findest nichts. Wenn das unser Zeugnis ist, das ist gut. Es heißt auch im Psalm 119, wohl denen, die ohne Tadel leben. Aber wenn wir uns dieses Zeugnis selber ausstellen, dann kann es sein, dass wir hier sind. Deswegen passt bitte auf, dass ihr nicht dort auf diesen Abweg kommt. Die Gefahr, wie Sardes zu werden, habe ich es genannt. Das war die Gemeinde, von der Gott gesagt hat, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Einfach nur Namenschrist. Das passiert oft so, dass junge Leute sich bekehren. Das heißt, sie gehen auf diesen schmalen Weg, die gehen durch diese enge Pforte. Aber dann merken sie, das ist doch gar nicht so einfach, Christ zu sein. Da musst du manchem entsagen, da musst du auch mal eine Sache gut machen. Da musst du, wenn du abgekommen bist, wieder auf den richtigen Weg zurückkommen. Und dann fangen sie an, das zu verdecken. Die gehen ganz normal in die Gemeinde, die heiraten irgendwann mal, die gründen eine Familie und merken nicht oder machen es leider oft bewusst, dass sie nur noch einen Namen haben. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur einen Namen haben, dass wir Gottes Kinder sind, sondern dass wir auch Gottes Kinder sind und es bleiben. Jemand hat gesagt, sage mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Warum sage ich das? Wer sind eure Freunde? Was bedeutet es für euch, in der Gemeinde zu sein? Ich freue mich über jeden Jugendlichen, der treu auch unter der Woche in Gottesdienst geht und der nicht einfach mal auf eine bequeme Art sagt, ich kann mal dort im Gottesdienst sein oder gar nicht im Gottesdienst sein, dem die Gemeinde und gute Freunde was bedeuten. Warum? Weil schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten. Auch hier ein Tipp von Hebräer 10, 25, wo es heißt, und lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen. Ich sage das ganz bewusst an dieser Stelle, weil das, was ich vor einer Weile gehört habe, dass es in den USA wohl schon sehr verbreitet ist, dass man halt an einem Sonntag, dass es okay ist, lieber zu Sportveranstaltungen zu gehen, sonst irgendwo hinzugehen. Das ist gar nicht mehr so wichtig, so präsent und klar, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist. Und wenn ich die Möglichkeit habe, am Mittwoch zur Bibel- und Gebetsstunde zu gehen, dann ist es halt dem einen zu viel, dem anderen zu wenig, was auch immer. Und interessanterweise, ich werde es aus Zeitgründen nicht machen, aber wenn wir Hebräer 10 weiterlesen, dann spricht die Bibel unmittelbar nach diesem Vers über den Abfall, über den totalen Abfall. Das ist kein Zufall. Die Gefahr des Zweifels und Unglaubens. Schon bei Adam und Eva sollte Gott gesagt haben, ja, Gott hat es gesagt. Gott hat gesagt, verlass deine Versammlung nicht. Und das ist das, was ich meine, den Weg des leichtsinnigen Christentums. Das breitet sich aus, aber das führt auf den breiten Weg. Und wir, ich, nicht nur ihr, ich bin genauso in diesen Gefahren. Auch hier ein Tipp, Matthäus 24, 35, Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das, was Jesus sagt, das gilt. Und jetzt zum letzten Punkt, auf dem schmalen Weg bleiben. Und ich weiß und ich bin sicher, dass einige oder viele von euch diesen Weg bewusst gewählt haben und diesen Weg gehen. Und da möchte ich euch Mut machen, ja, wie dieser Sportler bei der Tour de France, der geht auch in die letzte Etappe oder auch die vorletzte. Man sagt, dass diese 19. Etappe, ich glaube heute ist es diese Etappe, die durch die Pyrenäen geht, die ist entscheidend für den Gesamtsieg. Und da sagt nicht der eine, ach, ich bin schon eh auf dem letzten Ranking, ich habe eh keine Chance, der will halt ankommen. Und dann geht er auch in diese Etappe, auch wenn es schwer ist. Und deswegen ist wichtig, auch wenn wir schon einen Teil gegangen sind, dass wir dranbleiben. In Jesus bleiben, das heißt für mich, das ist für mich ein Synonym, in Gemeinschaft mit Jesus zu bleiben, mit Jesus zu leben, mit Jesus Kontakt zu haben durch unser Gebet, mit der Gemeinde Kontakt zu haben, sprich christliche Freunde zu haben, in der Gemeinde Dienste wahrzunehmen. Das heißt in Jesus bleiben. Ganz wichtiger Punkt finde ich, feinfühlig auf das Wort Gottes und auf die Stimme des Gewissens achten. Das ist wichtig, dass Gott sagt uns durch das Gewissen so viele Dinge. Und Gott sagt uns auch durch das Wort Gottes, dass wir lesen, dass wir hören, ganz viele Dinge. Denkt darüber nach. Ich selber bin in der Gefahr und ich glaube hier auch, dass wenn wir etwas hören, was wir nicht verstehen, sagen, ach, schon wieder das. Oder das ist seine Meinung. Dass wir gar nicht uns die Zeit nehmen, die Bibel aufschlagen, auf die Knie gehen und sagen, Herr, was sagst du dazu? Ich selber ertappe mich immer wieder, dass ich zu schnell mir ein Urteil bilde, bevor ich das mache, nämlich feinfühlig auf Gottes Wort höre. Mut und Demut zur Umkehr, das ist ganz wichtig. Ja? Johannes, 1. Johannes 1, Vers Kapitel 2 heißt, meine Kindlein, solches schreibe ich euch, dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Das ist, denke ich, oft der größte, einer der Hauptgründe, warum jemand nicht bleibt, weil er diesen Vers, den ich gerade zitiert habe aus 1. Johannes 2, nicht ernst nimmt, nicht in Anspruch nimmt für sich. Deswegen ganz wichtig, wir brauchen auch Mut und Demut zur Umkehr. Wenn wir merken, da war ich falsch, da war ich nicht wachsam, dann vertusche ich das nicht, dann mache ich das in erster Linie vor Gott und wenn sein muss, vor Menschen gut und dann bleibe ich auf diesem Weg. Entschiedenheit und ein festes Herz. Hör zu, mach dir das zu einem festen Bestandteil deines Gebets. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Jugendstunde bei uns über Salomo oder über Salomos Gebet. Wir hatten so eine Serie mit vier, fünf Jugendstunden über das Herz und haben unter anderem das Gebet von Salomo angeschaut. Der hat dafür gebetet, Herr, gib mir ein gehorsames Herz, ein weises Herz. Ich füge hierzu, bete für ein festes Herz. Bete, dass Gott dir Entschiedenheit gibt. Jesus ist nicht hingegangen und gesagt, ja, jetzt habe ich schon viel gebetet, all die ganze Zeit, die ich hier auf der Welt war, habe ich gebetet, ich werde schon diesen Weg nach Golgatha machen. Ich habe doch Legionen von Engeln. Jesus ist selber ins Gebet gegangen und hat seinen härtesten Gebetskampf geführt. Warum? Weil er wusste, er muss hier festbleiben. Er war versucht, diesen Weg doch nicht zu gehen, diesen schweren Weg. Deswegen betet, dass Gott euch ein festes Herz gibt, dann werdet ihr auf dem schmalen Weg bleiben. Und dann heißt es in diesem Buch über die Pilgerreise, als der Pilger zwei Leuten begegnet, die sich auf den Weg zurückgemacht haben, weil sie Angst vor diesen Löwen bekommen haben, sagt der Christian, zurückgehen ist der sichere Tod. Das müsst ihr euch merken, prägt euch das bitte ein. Zurückgehen in die Sünde und die Welt ist der sichere Tod. Und deswegen heißt es in Psalm 119, Vers 101, ich wehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte. Ich wehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte. Wir halten fest, wie ein Kind am Daumen oder Hand des Vaters oder der Mutter oder eines Erwachsenen, so wollen wir auch festhalten an dem schmalen Lebensweg. Dazu will ich euch Mut machen. Und ich bin mir sicher, dass ihr gekommen seid, um entweder diesen schmalen Weg zu finden oder auf diesem schmalen Weg zu bleiben. Auch ihr hättet die Möglichkeit, heute lieber irgendwo Urlaub zu machen oder sonst irgendwelchen Hobbys nachzugehen. Nein, ihr seid da. Und ich finde das richtig gut. Ich finde es richtig schön. Ich finde es ein Segen. Ich glaube, das gefällt Gott. Gott sieht das. Und Gott will euch auch durch diese Tage ermutigen, auch in der Sonne, auch bei Hitze, auch wenn es eine Bergetappe gibt, bildlich gesprochen, weiter zu strampeln, nicht aufzugeben. Wir halten fest, unser Leben gelingt nur dann, wenn wir durch die enge Pforte eingehen, den schmalen Weg gehen und wichtig auf ihm bleiben. Zurückgehen, nochmal hier dieses Zitat aus der Pilgerreise, zurückgehen ist der sichere Tod. Und deswegen auch hier ein Gebet aus Psalm 139, und sie, David betet, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Und so hast du die Wahl. Das, was Gott immer wieder gemacht hat, das, was Jesus in seinen Predigten gemacht hat, als er zum Beispiel auch gesagt hat, hier, der breite und der schmale Weg. Josua hat gesagt, er wählt, wem ihr dienen wollt. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. So hat auch Mose in 5. Mose 30 diese Verse zum Volk Israel damals gesagt, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhangest. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst. Amen.